Bei mir ist der Benny Gamberts Gast. Wir kennen uns ja schon länger und haben eigentlich schon lange mal einen Podcast machen über den Jacques Vergès. Aber wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen. Und jetzt ist also ein aktueller Fall dazwischen gekommen, nämlich der Fall Carlos, wo du ja einer von seinen Verteidigern bist.
Ja, Brian. Wir sagen Brian, Fall Brian. Carlos ist so negativ konnektiert.
Brian K., magst du über den Fall reden?
Ja.
Es ist ja jetzt gerade letzte Woche ist es gewesen, die Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht gekommen, wo gesagt hat, es liegen Haftgründe vor, der Brian wird in Untersuchungshaft versetzt. Was sind die Gründe vom Zwangsmassnahmengericht, um das zu bejahen?
Also kurz vor dem Entscheid, wo ja ergangen ist auf Antrag von der Staatsanwaltschaft für Gewaltdelikt, hat das Obergericht im Verfahren vor, also im hängigen Verfahren vor Obergericht, wo seit über einem Jahr eigentlich fast nichts passiert, oder seit anderthalb Jahren fast nichts außer der Vorverhandlung passiert ist, ihn aus der Haft entlassen. Er war in Sicherheitshaft gewesen dort, mit der Begründung, es bestehe Gefahr auf Überhaft.
Für das Verfahren vor Obergericht?
Obergericht, ja. Und das war ja wunderbar gewesen und hat ihn natürlich sehr gefreut. Zwei Tage oder drei Tage später ist der Staatsanwalt gekommen und hat gesagt, er nehme ihn jetzt in Haft wegen Wiederholungsgefahr im Rahmen eines Strafverfahrens, wo er neu bzw. 2018 oder 2017 führt gegen den Brian für Delikt, angebliche Delikte, die er soll begangen haben während dem Strafvollzug in der Pöschwies. Das war das Befürchten gewesen. Aber es war gleich ein Schock, gewesen, auch für uns eigentlich, aber vor allem natürlich für den Klienten.
Darf ich schnell dazwischen grätschen?
Ja, sicher.
Ist der Staatsanwalt von dem Verfahren, wo jetzt der Brian vor Obergericht steht, der gleiche Staatsanwalt, der jetzt auch die Untersuchung führt für die Delikte, die er während der Inhaftierung in der Pöschwies begangen soll haben?
Jawohl.
Das ist der gleiche Staatsanwalt?
Das ist der gleiche Staatsanwalt.
Und der hat, glaube ich, so wie ich es in den Medien lesen konnte, hat Antrag wegen Wiederholungsgefahr gestellt, was du ja jetzt auch gesagt hast.
Ja.
Mit welcher Begründung ist denn jetzt Wiederholungsgefahr bejaht worden?
Also es gibt ein Gutachten aus dem Jahr 2019, ein psychiatrisches Gutachten, ein Aktengutachten vom Dr. XY. Und der hat eine Diagnose gestellt, die soziale Persönlichkeitsstruktur, und hat die Rückfallgefahr diagnostiziert in den nächsten 5 Jahren von 76%. Basiert auf das prognostische Instrument Urbaniok, also Fotres etc. Nun ist also die Rückfallgefahr gutachterlich durch Aktengutachten dokumentiert. Und das ist die Basis des Entscheids.
Sind denn die Delikte im Gefängnis zum Zeitpunkt der Begutachtung schon vorgelegen?
Der grösste Teil davon, und das ist auch unsere Kritik an dem Gutachten. Wir sagen, erstens mal ist es Aktengutachten, und das Aktengutachten hat nur eine beschränkte Aussagekraft, weil der Gutachter tut ja eigentlich nur abschreiben, was andere vor ihm geschrieben haben. Er hat keine eigene Wahrnehmung und kann vor allem auch keine eigenen Abklärungen beim Explorant machen, Test, Gespräch und so weiter. Oder? Also das Aktengutachten ist immer unvollständig und das Aktengutachten von Dr. XY, das basiert vor allem, oder muss sagen, ja, also das basiert einerseits auf das, was andere schon geschrieben haben, also er schreibt ab, und andererseits aufgrund von seiner Urbaniok-Methoden, um das ein bisschen vereinfacht zu sagen.
Naja, es ist natürlich ein Witz, dass man so mit Prozentzahlen, mit 7 Ziffern nach dem Komma kommt. Aber ich glaube, das Entscheidende ist doch, das Gutachten ist schon 3-jährig. Und so wie ich gelesen habe in der NZZ, hat der Klient, seit er jetzt da die Haftbedingungen gelockert worden sind, seit er wieder im Normalvollzug ist, hat er sich ja jetzt fast ein Jahr wohl verhalten.
Ja, das ist...
Und das ist eigentlich entscheidend.
Zu dem wäre ich auch noch gekommen. Es ist einfach so, bei dem Gutachten, oder? Also, wenn sich das Zwangsmassnahmengericht auf ein Gutachten stützt, das eigentlich ein Non-Valeur ist, weil es ein Aktengutachten ist, das ganz nur vom Moment nicht hat können berücksichtigen, können wir das Gutachten nicht akzeptieren und ist der Entscheid schon mal auf sehr wackeligen Füßen, oder? Um nicht zu sagen, auf tönernen Füßen. Ist ja das Gleiche. Aber einfach, es hat keine Basis, für die Annahme von Rückfallgefahr. Darum muss ich mich mit dem Gutachten auseinandersetzen. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Du hast es gesagt. Alle die Delikte sind begangen worden in der Böschweiss, wo der Brian total isoliert war. Und dort, ich will das nicht jetzt nochmal breitschlagen, weil wir haben ja das schon mehrmals gemacht, aber total isoliert. 24 heisst 24 Stunden allein in der Zelle. Wenn er die Zelle verloren hat, hat er Fußfesseln und Handfesseln gehabt. Also die Delikte sind alle
in dem Kontext
passiert. Und die Delikte, wenn sie dann überhaupt wirklich stattgefunden haben, ist Gewalt und Drohung gegen Beamte. Es ist, man muss ja nur mal Beamten sagen, lebe ich dann nicht mehr lange, wenn er weiter da ist. Dann haben wir schon mal eine Gewalt und Drohung, oder? Also es ist alles, wenn es passiert ist, in einer sehr emotionalen Situation passiert. Und dann haben wir noch schwere Körperverletzungen, auf die sich der Staatsanwalt immer konzentriert. Versucht die Schwere, und das ist, wo er eingesperrt war, die Zelle hat er die Zelle demontiert, hat er demoliert, er hat irgendein Glas kaputt gemacht, eine Scheibe kaputt gemacht und hat einen Glassplitter an die Tür angeschmissen, der aber ganz leicht offen war. Und der Splitter hat ihn dann getroffen an der Stirn.
Ein
Wärter.
Ja.
Und das wird eine schwere, versuchte Körperverletzung taxiert. Und das ist, ich meine, das ist absurd, oder? Der hat den ja gar nicht sehen können.
Also, ja, ich habe gerade noch ein paar Fragen. Also, wann war denn das gewesen, das mit dem Wert und mit dieser versuchten Schwere?
2018.
Also das ist ja auch schon 4 Jahre her. Was hat man denn der Brian war in Sicherheitshaft gewesen. Man hat ja alle Zeit von der Welt gehabt, das zu untersuchen.
Eben,
das ist 4 Jahre her.
Eben, also sind die entscheidenden Momente, die Delikte, die sind alle in dieser Isolationszeit, wenn sie dann stattgefunden haben, passiert. Der Gutachter hat die Haftsituation und die Vorgeschichte von Brian, was ihm alles angetan worden ist, ich kann es nicht anders sagen, nämlich die Fesselung in der Buck, in der Psychiatrischen Universitätsklinik während 7 Tagen, dass die 2 Wochen im Bezirksgefängnis Pfäffiken und so weiter, dass er schon mit 10 Monaten lang inhaftiert war, in Einzelhaft, all das, ich finde keinen Eingang in das Gutachten. Und es ist doch klar, dass all diese solchen Momente Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen haben.
Das ist klar. Aber für die Haftsituation an sich kommt ein Staatsanwalt mit einem veralteten, unvollständigen Gutachten.
Und er sagt jetzt, ich muss es ergänzen.
Ja, aber er hat ja Zeit. Also weißt du, das stört mich an unseren Zwangsmaßnahmen wirklich massiv, dass die Staatsanwalt nicht mehr in Kandare nehmen.
Das ist klar. Das Obergericht hat auch nichts gemacht. Obwohl wir die ganze Situation vor 1,5 Jahren dargelegt haben, dass die Delikte, die man ihm vorwirft, in dem Kontext muss anschauen, dann hat das Obergericht irgendwann einmal, nein, das Bundesgericht hat gesagt, das muss man dann ein bisschen genauer anschauen. Dann hat das Obergericht einmal gesagt, ja, wir müssen vielleicht ein Gutachten machen, wo man die Frage dem Gutachter stellt, ob das einen Einfluss könnte haben, die Haftsituation. Bis jetzt ist noch kein Gutachten gestellt worden. Und beim Staatsanwalt genau das Gleiche. Der Staatsanwalt weiss, seit 1,5 Jahren kennt er unsere Kritik an dem Gutachten, nebst dem, dass es ein Aktengutachten ist, aber auch die konkrete Kritik, dass man nicht berücksichtigt hat, die Geschichte von Brian K. in den letzten 13 Jahren, 14 Jahren, insbesondere auch die Geschichte, die totale Isolation in diesen 3,5 Jahren in der Böschweiss. Und dann, zusätzlich, jetzt ist er seit 10 Monaten in einem Bezirksgefängnis, im Gruppenvollzug mit 20 anderen Gefangenen. Er hat sich tadellos verhalten, man hat die besten Führungsberichte. Es hat auch einen Vorfall gegeben, den sie immer wieder hervorheben wollen. Da hat irgendein Mitgefangener hat ihm von hinten an der Maschine, Kraftwerkmaschine, hat er ihm das Gewicht rausgezogen, worauf der Brian sich umgekehrt hat, oder, und ihn weggeschubst hat, Tätigkeit.
Also wenn ich dich richtig verstehe, ist jetzt der eigentliche Plan, mit Anführungsschlusszeichen, vom ZMG oder die Vorstellung von dem Haftrichter, dass man jetzt in aller Ruhe kann ein Gutachten einholen und dann nochmal über die Haft befinden.
Ja, also der Haftrichter sagt dann, das Gutachten sei natürlich nicht jüngsten Datums, aber der Staatsanwalt hat ja in Aussicht gestellt, dass er ein neues Gutachten macht, also ein Ergänzungsgutachten macht, wo er die Fragen nochmal dem unterbreitet, ob die Haftsituation und die Vorgeschichte von Brian einen Einfluss könnten haben auf seine Diagnose und auf die Egalprognose. Und darum sagt das auch noch verhältnismäßig, weil wir jetzt das ja mache, auch wenn es viel spät ist. Aber es kommt ja dazu. Ich meine, der ist ja vorbelastet, der Gutachter. Also der kommt ja gar nicht, der kommt ja objektiv gar nicht in Frage, dass man den nochmal mit dem beauftragt. Also das wird der nächste Streitpunkt sein, wo wir werden mit der Staatsanwaltschaft haben. Nur wissen wir alle, die können ja bestimmen.
Gut, jetzt ist mir klar, wenn du da in so einer Situation ZMG Richter bist, du weißt, du stehst im Fokus von der Öffentlichkeit. Du bist in einer politischen Partei, du willst wieder gewählt werden, du willst vor allem in Ruhe schlafen. Und du hast ein Gutachten, auch wenn uralt. Also hast du etwas anderes erwartet, als dass man ihn reinlässt?
Ich bin immer Optimist, wenn ich mich vorbereite auf eine Verhandlung oder eine Eingabe mache. Aber natürlich haben wir nicht viel anderes erwartet. Das ist ja klar. Ich meine, der Brian ist als Monster, als monströser Gewalttäter ist er dahingestellt worden all die Jahre. Es hat sich jetzt ein bisschen, das Pendel hat sich ein bisschen gekehrt. Also ich glaube, die Berichterstattung ist heute doch differenzierter, oder? Und stellt das auch in Frage. Aber dass ein Richter vom Bezirksgericht Zürich den Mut hat, ihn rauszulassen, also das wäre eigentlich naiv, das zu glauben. Es ist natürlich eine Tragödie, dass er den Mut nicht hat. Aber er hat ihn nicht.
Also wir haben ja Haftquoten von 95% aufwärts, genau. Die ja eigentlich zeigen, dass das nicht wirklich... Also ja. Man darf glaube ich, aus diesen Zahlen schon schliessen, dass das System nicht wirklich funktioniert. Ja. Jetzt hast du ja oder habt ihr als Verteidiger im Vorfeld auch Medienkonferenzen abgehalten.
Ja.
Durch das haben wir natürlich den Druck nochmal erhöht. Ist das gescheit gewesen?
Ich glaube, mit unserer Medienkampagne haben wir können aufzeigen, nicht einfach nur im Gerichtssaal, sondern in der breiten Öffentlichkeit haben wir können aufzeigen, dass die Haftbedingungen, die wir hatten, einfach nur Folter sind. Und der Druck, der da aufgebaut wurde, ist von uns, mit Hilfe von Gutachter und dem UNO-Sonderbeauftragten für Folter, oder gegen Folter, besser gesagt, auch die Nationale Folterkommission, mit dem Druck, den wir da medial aufgebaut haben, und auch justiziell über das Bundesgericht, wo die Haftbedingungen auch massiv kritisiert haben, haben wir erwirkt, dass die Justizdirektion in Knallfall anfangs von dem Jahr von der Totalisolation mit Handschellen etc., kein Kontakt mit anderen Gefangenen, verlegt hat ins Bezirksgefängnis. Ich glaube, das ist für dich als Erfolg anschauen, ja, von dieser Kampagne. Und natürlich ist der Brian wieder im Mittelpunkt gerückt, aber wir haben ihn so aus dem Sondertrakt rausgeholt und ich glaube, er würde heute noch dort sein, wenn man das nicht gemacht hätte.
Ich rede jetzt auch nicht von dieser Medienarbeit, sondern von der Medienarbeit im Zwischengang, wo dann der Staatsanwalt, wo man auch glaubt, den Namen könnte sagen, weil er ist ja selber im Tag jetzt auftreten. Weißt, zwischen dem, wo noch der Staatsanwalt kommt und sagt, ich verlange Haft wegen Wiederholungsgefahr und dann die Verhandlung vor dem Zwangsmassnahmengericht.
Das kann man streiten. Wir sind der Meinung, wir haben das natürlich diskutiert und wir sind der Meinung, dass es richtig ist, als Erste zu informieren. Das Medienecho war enorm gross. Also es sind etwa 10 Leute, 10 Medienvertreter oder kurzfristig 2 Stunden einberufene Pressekonferenz gewesen. Und Berichterstattung, NZZ, Tagesanzeiger und andere Zeitungen sind eigentlich grösstenteils positiv gewesen. Es ist auch interessant, wir waren im Tele-Zürich, der Rechtsanwalt Stolkin und ich. Hat auch eine Moderatorin gesagt, die im Hintergrund ist, hat gesagt, das Telefon hat nur ununterbrochen geschallt und es ist kein einziges negatives Echo gewesen, was sie masslos erstaunt hat. Mhm. Also wir hoffen, dass wir schon das Bild haben können, auch da korrigieren, aber natürlich haben wir immer über jeden Schritt diskutiert. Aber der Schuss ist sicher nicht hinten raus.
Nein, ich glaube auch, dass die Ausgewogenheit von dieser Diskussion in der Öffentlichkeit, ja, das ist ein wichtiger. Das, ja, hätte man ja schon müssen beim Abbruch vom Sondersetting führen.
Ja, dort ist geführt worden, aber eben einseitig.
Sehr einseitig, ja, 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 nein. Das...
Wobei, also es hat sich schon da, der Vorstbundesrat Josic hat sich dort schwer ins Zeug gelegt, muss man also sagen. Also, es hat schon abgebaut, aber natürlich.
Aber dort ist einfach der Gegenwind und die Empörung wegen dem Geld ist derart gewesen, dort hat man einfach das andere nicht wollen lassen.
Ja, ist klar.
Und vor allem die direkt Verantwortlichen sind einfach zu Kreuzen gekrochen, eigentlich zu Unrecht.
Ja.
Jetzt hat der Staatsanwalt hat ja im Tagi sich auch vernehmen lassen, mit Bild.
Ja, ich habe mit der Stuhne festgelegt, dass er mit Stühlen um sich aufwirft. Was auch nicht sehr kontrolliert ist.
Aber was hast du gedacht, als du das gesehen hast im Tagi?
Ja, der Thomas Hasler ist halt ein Ausgewogener, um das Wort zu geben.
Nein, das ist ja schon in Ordnung. Aber weißt du, dass du dich als Staatsanwalt so exponierst?
Ich habe mir nur überlegt, warum macht das der Thomas Hasler, und dann habe ich es verstanden. Warum es der Herr Kratti macht, eigentlich, habe ich nicht verstanden. Aber er hat natürlich sich auch wieder in ein Netz Licht stellen. Es war, glaube ich, ein bisschen Imagepflege. Ja. Ich bin nicht der böse Hardliner.
Was er in meinen Augen auch nicht ist. Auch wenn ich jetzt allenfalls bei dir für empöre.
Nein, ich habe mit dem Herrn Kratti in den letzten Jahrzehnten nicht viel zu tun gehabt. Aber ich weiß, dass er den Ruf hat von Personen. Aber im Fall Brian hat er ihn einfach in meinen Augen verloren. Die Isolationshaft, also das Wegsperren von jemandem ohne Kontakt mit Mitgefangenen während über 3 oder 4 Wochen, da gibt es ja die Mandela-Rules, oder? Das ist nur noch mal gesundheitsschädigend. Und was mich jedes Mal verblüfft, ist, dass das nicht in den Köpfen der Leute sind. Also das Obergericht, wo wir da plädiert haben, sie haben echt den Kopf geschüttelt. Also schon nicht direkt im Gerichtssaal. Null Verständnis für was Haftbedingungen sind. Der Herr Kretli, noch also, weniger.
Man fühlt sich ja in den 70er Jahren erinnert. An die schlimmsten Terroristen. Also Bader, Meinhof, Inslin.
Ja, aber weißt du, die Leute checken es nicht. Und dabei kannst du Wikipedia, machst Google, gehst in Wikipedia und du siehst alle Folgen von der Haft, von so einer Haft. Kannst alles nachlesen. Seitenlang. Du musst nur Zeit haben. Aber seitenlang, das ist ja wissenschaftlich gar nicht umstritten, aber in den Köpfen der Justiz. Nein. Es ist eine Arroganz, weißt du? Sie setzen sich mit dem nicht auseinander.
Ja, aber sie haben ihn ja nicht nur isoliert, sondern haben ihn ja noch festgebunden.
Natürlich.
Es ist ja nochmal eine Steigerung.
Ja, ich weiß nicht einmal, ob das eine Steigerung ist. Aber weißt du, das ist das Verblüffende für mich. Und wir haben eine Strafanzeige gemacht, oder? Vor einem Jahr. Wegen den Haftbedingungen, wegen Körperverletzung und so weiter. Die ruht irgendwie in einer Schublade von der Oberstaatsanwaltschaft.
Hast du nicht an Hand genommen worden?
Also, wir haben eine Ermächtigung verlangt und die haben gesagt, ja, wir schicken das erste Mal die Staatsanwaltschaft, die soll das erste Mal schauen. Obwohl, es gibt eine Gewährleistungspflicht vom Staat. Das heisst, wenn der Vorwurf kommt, dass in der Haft, in einer staatlichen Institution, Körperverletzungen begangen werden oder der Verdacht besteht, dann müssen sie von Amtes handeln, und haben sie auch nicht gemacht. Es ist genauso wenig, wie der Bundesrat seriös reagiert hat auf die Intervention vom Metzler, vom Sonderbeauftragten von der UNO. Wir leben in einem Bananenstaat, Duri. Wir leben wirklich in einem Bananenstaat, wenn es um solche Sachen geht.
Ja, da ist die Justiz partiell blind.
Blind, ja. Ja.
Also sie will es nicht sehen. Sie ist nicht blind, aber man will es nicht sehen.
Sie will es nicht sehen, ja. Das ist Propaganda für sie. Die Verteidigung macht ein bisschen Propagandakrieg, oder? Aber es tut mir leid, aber es ist keine Propaganda. Es ist einfach ein Faktum, dass die Haftbedingungen für einen Menschen verheerend sind. Und dann das über 3,5 Jahre.
Ich habe vorher Andreas Bader erwähnt, du hast ihn ja mal besucht, in Isolationshaft. Ja. Wie sind denn dort?
Nein, das war nicht in Isolationshaft. Dort waren sie im Trakt, da alle Gefangenen mit, also drei Gefangene miteinander oder vier.
Mhm. Dann weisst du nicht, wie die Haftbedingungen bei ihm in der Isolation
sind? Ja, in dieser Fall. Ja, nein, die Haftbedingungen von der Raff waren natürlich grauenhaft, zum Teil.
Ja. Und hat denn der Selbstmord von denen auch etwas zu tun mit den Haftbedingungen, meinst du? Oder ist das ein politisches Statement?
Wenn es dann nicht Mord war.